direkt aus Europa Nummer 537, Seite B.
Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Hören Sie heute Ohnmacht. Eine nicht nur politische Todsünde von Matthias Greffrath.
Es war ein Sommer ohne Pause. Trotz aller Versuche, wenigstens halbtagsweise abzuschalten, habe ich geradezu zwanghaft und gebannt von Tag zu Tag, meist gleich nach dem Frühstück, das Abgleiten unserer westlichen Führungsmacht in einen totalitären Staat verfolgt. Die Attacken auf die Universitäten und die Gerichte, die Schulbücher und Museen, die Manipulation der Wahlbezirke, die Hausdurchsuchungen und Verhaftungen, die schamlose Bereicherung und private Inbesitznahme des Staates, die feudale Umdekoration des Weißen Hauses, die Bombardierungen auf offener See, das Autokratentreffen in Alaska. Aber da war ja nicht nur die tägliche Dröhnung aus Amerika. Da waren Kiew und Gaza und Manöver an der Ostflanke. Da war Elon Musk, der im Bündnis mit Faschisten die Engländer zum Bürgerkrieg gegen Migranten aufstachelte. Oder die Automatisierung der Kriege durch Drohnenschwärme. Je mehr ich seit Monaten fast nur noch Zeitungen lese und Podcasts höre und zum Nachrichtenjunkie wurde, umso stärker stellte sich das Gefühl von Schwindel ein. Und nur die Tatsache, dass auch fast alle meine Freunde und Bekannten darauf angesprochen sofort oder nach einiger Zeit stöhnten, es gehe ihnen ähnlich, lässt mich vermuten, dass ich noch nicht altersparanoid und nur begrenzt hysterisch bin. Gegen Ende des Sommers erinnerte mich ein Freund an den Film Interstellar von Christopher Nolan, in dem Astronauten auf einem fernen Planeten aus dem Raumschiff aussteigen, durch ein seichtes Gewässer waten und in der Ferne einen sehr hohen Gebirgskamm sehen. Bis einer merkt, dass dies kein Gebirge, sondern eine unvorstellbar große Welle ist, die auf die fröhlich Wartenden zurollt. Aber das alles ist ja nicht neu. Das Wort von der multiplen Krise kam spätestens vor 2 Jahrzehnten auf. Und von Refeudalisierung hat Jürgen Habermas schon 1962 geschrieben. Und dass etwas getan werden muss, und zwar sofort, das wissen wir schon. Dass es aber noch zu früh ist, um etwas zu tun, dass es aber zu spät ist, um noch etwas zu tun, das wissen wir schon. Und dass wir daran schuld sind und dass wir nichts dafür können, dass wir schuld sind, das wissen wir schon. Und dass wir daran schuld sind, dass wir nichts dafür können, das wissen wir schon. Und dass wir das wissen wir schon. So hat es Hans Magnus Enzensberger schon 1967 gedichtet oder vorausgesehen oder gespottet. Man weiß das bei ihm ja nie so genau. In letzter Zeit sind in den Sozialwissenschaften Gefühle wie Verlust, Ausweichbewegungen wie Anpassung und Wendungen wie Abschied zu Kernkategorien der Analyse aufgestiegen. In einer Neuerscheinung dieses Herbstes mit dem Titel Systemkrise heißt es: Die Menschen wissen, dass sie ihr Leben ändern müssten, und sie wissen, dass alle ihre individuellen Anstrengungen nichts an der Klima- und all den anderen Krisen ändern, wenn die gesellschaftlichen Strukturen sich nicht verändern. Dies aber, so der Autor Philipp Stab, sei im System des gegenwärtigen Parlamentarismus nicht möglich. Und so verharrten die Menschen in aus Angst geborener defensiver Erstarrung. Ohnmacht ist schwer auszuhalten. Die Ohnmacht der anderen und die eigene. Aber fast jeder ist auf seine Weise mit diesem Gefühl vertraut. Die ersten sozialen Erfahrungen mit Ohnmacht hatte ich auf dem Schulweg. Du trollst dich so nach Hause, die anderen sind schon abgebogen. Da steht an der Ecke der Bulli, der Schläger aus 2 Klassen über dir, 2 Jahre älter, viel größer und sehr viel massiver als du. Er steht da immer und wartet auf einen Schwächeren. Was guckst denn du so? So beginnt er meistens. Und wenn du sagst, ich gucke doch gar nicht, dann setzt er nach. Was, du guckst mich nicht an? Und dann kann es sehr schnell körperlich werden. Und wenn es dir nicht gelingt, unauffällig auf die andere Straßenseite zu gehen, weil dort die große Dogge vom Kronenwirt liegt, dann gehst du geradewegs auf die Ohnmacht zu. Flüchten ist keine Option. Kämpfen auch nicht. Du bist der Schwächere. Das Gefühl der Unausweichlichkeit kriecht dir in die Eingeweide, des Ausgeliefertseins, der Optionslosigkeit. Ein Gefühl, das schwer auszuhalten ist. Es ist ein sehr körperliches Geschehen, mehr als ein Gedanke. Man kann das sogar messen. Der Adrenalinspiegel steigt, der Herzschlag wird schneller und im Gehirn ist es leer. Körper und Seele sind gelähmt. Du kannst nicht angreifen und nicht fliehen. Der Körper will nach vorn zum Angriff und zur Flucht nach hinten. Das führt zum Krampf. Schultern hoch und Oberschenkel angespannt. Die Physiologie der Niederlage. Samuel Beckett's Malloy sagt, I felt hollowed out, emptied, my inside gone. Und ob es nun der Bully war oder der Vater oder ein Lehrer, die Erinnerung an frühe Ohnmacht steckt, wenn nichts Gutes dazwischen kommt, auch später, sehr viel später, noch in den Knochen. Schultern hoch und zu viel Spannung kann man überall sehen. So ein eingefrorenes Vibrieren. Aufrechter Gang, das ist eben nicht nur eine Metapher. Es ist ein physiologisch-politisches Phänomen. Die Menschen haben keinen aufrechten Gang, wenn das gesellschaftliche Leben selber noch schief liegt, schrieb Ernst Bloch. Und natürlich, um das zu Ende zu erzählen, habe ich nichts vom Bulli erzählt, wenn meine Mutter fragte, wie war es denn heute? Denn Ohnmacht ist etwas, für das man sich schämt. Ich bin schwach. Wem erzählt man denn sowas? Die Heftigkeit und die Unentrinnbarkeit der Scham ist so stark wie die Ohnmacht, die ihr Auslöser war. Ohnmacht, das heißt auch, alle sehen es und wenn sie es nicht sehen, dann sieht es vor allem deine innere Besatzungsmacht. Und man muss sehr viel aufwenden, um diese Macht zu ignorieren, zu überdecken, zu töten. Ich bin schwach? Das denkt sich nicht gern. Ich glaube, dass die Gefühle von Ohnmacht und Scham den meisten Menschen seit ihrer Kindheit und wegen der Machtverhältnisse in der Kindheit so vertraut sind, dass sie sich auch für die Ohnmacht anderer schämen können. Fremdscham jedenfalls überkam mich, als ich im Sommer das Foto aus dem Weißen Haus sah, auf dem 8 sehr mächtige Europäer, nebeneinander gedrängt wie Erstklässler vor dem Schuldirektor, vor dem Schreibtisch des Führers der immer noch sogenannten freien Welt saßen, nachdem sie eine halbe Stunde im Nebenzimmer warten mussten. Auch das ein uralter Trick der Demütigung, den Führungspersonal und Herrenmenschen früh lernen. Die Repräsentanten der EU, der drittmächtigsten Volkswirtschaft der Welt, machten gute Miene vor einem chronischen Lügner, verurteilten Sexualstraftäter, brutalen Machtmenschen, einem Verfassungsfeind und breitbeinig salbadernden Narzissten und taten, als wäre er normal. Hielten sich an einen diplomatischen Command, der im Oval Office nicht mehr gilt. Und gratulierten einander, dass es ihnen nicht so ging wie Zelensky, den Trump vor laufender Kamera demütigte. Denn die Öffentlichkeit der Demütigung gehört dazu. Bullies brauchen Publikum. Ich weiß. Es ist billig, den Verzicht auf klare Worte mit charakterlichen Werten wie Aufrichtigkeit zu kritisieren, wenn Krieg und Frieden, Wohl und Wehe der heimatlichen Wirtschaft, Arbeitsplätze und Energieversorgung vom Wohlverhalten vor Diktatoren abhängen. Die Ohnmacht demokratischer Politiker beruht selten auf Feigheit. Sie kann sich auf Verantwortungsethik berufen. Und sie ist real. In einer Weltordnung, die ungefähr so aussieht, wie George Orwell sie 1949 in seinem Roman skizziert hat. Drei radikal-kapitalistische Machtzentren, die um Territorien, klassische Metalle und seltene Erden kämpfen, mehr oder weniger friedlich, mit technisch hochgerüsteten Waffen, Überwachungssystemen und Geheimpolizei, gleichgeschalteter oder vernichteter Presse und Wissenschaft und Führerverehrung. Und dazwischen Europa. Zerrissen, mit wackelndem Wachstum, abhängig von Energiezufuhr, wehrlos gegen Schutzgeldforderungen, mit geschwächten Parlamenten und mit unruhigen Bürgern, die sich nicht von Politikern mit Privatjets vorhalten lassen wollen, dass sie über ihre Verhältnisse gelebt hätten und schon gar nicht von Intellektuellen, dass sie ihre Lebensgewohnheiten ändern müssen. Der Klimawandel, die Kriege, und die Verelendung an den Peripherien des Weltsystems treibt die Migration. Die materiellen Zumutungen treiben die Xenophobie und das Verschwörungsdenken. Die parlamentarischen Demokratien sind blockiert. Der Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit ist gekündigt. Kapitalismus und Demokratie seien grundsätzlich nicht kompatibel, so spitzt es Peter Thiel die dämonisierte Eminenz des amerikanischen Kapitals zu. Es komme nun darauf an, die Welt wieder sicher zu machen für den Kapitalismus. Bei all dem, bis hierhin, kann man die Welt des 21. Jahrhunderts noch mit dem begrifflichen Besteck des 20. Jahrhunderts begreifen. Monopolkapitalismus, Finanzkapital, Imperialismus und Neoimperialismus, Konsumismus, Kulturindustrie, Naturzerstörung und so weiter. Aber die wirkliche Zeitenwende, an deren Anfang wir leben, die geht tiefer. Zielt auf einen Wechsel im Aggregatzustand von Gesellschaft, Politik und Kultur. Es ist so bequem, schreibt Kant. Und der kleine Aufsatz, was ist Aufklärung, taugt immer noch fürs Lesebuch der Oberstufe. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat? Einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat? Ein Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter? So brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Dass der bei weitem größte Teil der Menschen den Schritt zur Mündigkeit für sehr gefährlich halte, dafür sorgen schon die Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. Was der Science-Fiction-Autor Jiufan Chen vor ein paar Jahren noch als Zukunftsvision aufschrieb, das ist inzwischen millionenfache Wirklichkeit geworden. Sie war es leid, so lässt er seine weibliche Figur sprechen, mit menschlichen Männern zu chatten, zu unbeholfen, zu unsensibel, zu ängstlich. Ganz anders die Chatbots. All diese Maschinen besaßen höchst einnehmende Stimmen, waren witzig und schlagfertig und redeten so gewandt, dass es geradezu surreal anmutete. Egal wie abseitig das Terrain war, das man im Gespräch mit ihnen betrat, sie reagierten immer angemessen und verloren nie ihr Feingefühl. Stets hatten sie eine Antwort parat und dabei taten sie nie allzu wichtig. Jiu schrieb diese Zukunftsfantasie im Jahre 2021. Und 4 Jahre später nutzen, je nach Umfrage, 10 bis 100 von Millionen Menschen persönliche und intime Unterhaltungen mit Chatbots oder Avataren. Das Erschrecken, wenn man merkt, nicht mit einem Menschen zu sprechen, das ist schon sehr von gestern. Es wird nun, so schrieb der konservative Soziologe Arnold Gehlen vor einem halben Jahrhundert, zur Hauptaufgabe der Menschheit zu finden, auf welchen Gebieten sie definitiv diese Rationalisierung zulassen will und wo nicht. Das wird durch Versuch und Irrtum sich herausstellen und damit auch, was definitiv als zynisch gelten wird. Der Vorgang wird langfristig, enttäuschungsreich, in hohem Grade riskant, vielleicht blutig sein. Wenn unmenschliche Folgen vermieden werden sollen, wird es entscheidend wichtig sein, an den Distanzunterschieden zu unserem Herzen festzuhalten. Und, so will ich ergänzen, es geht nicht nur darum, die Souveränität zu behalten über das, was wir nicht delegieren wollen. Es wird auch entscheidend wichtig sein, über die Eigentumsverhältnisse zu reden und zu streiten. Ob es eine Partei sein wird, oder eine knappe Handvoll von Plattformbetreibern, oder ob ein demokratischer Willensbildungsprozess darüber entscheidet, wem das in Chips gespeicherte Erbe der Menschheit gehört und wie und wozu es verwendet wird und ob und wie die Einzelnen die Verfügung über den Grad ihrer Abhängigkeit behalten. Und in dem Augenblick, in dem ich den letzten Satz schreibe, schleicht sich wieder das Ohnmachtsempfinden vor der großen Welle ein. Alles käme darauf an, sich weder von der Macht der anderen und nicht von der eigenen Ohnmacht dumm machen zu lassen. So lautet der viel zitierte Spruch von Theodor W. Adorno. Unphilosophisch gesprochen heißt es, wenn unmenschliche Folgen vermieden werden sollen, dann gibt es eine Pflicht, sich Wissen und Klarheit zu verschaffen. Über die Mechanismen der ökonomischen und politischen Machtausübung, en gros und en détail. Sich Klarheit zu verschaffen über die Gründe für unsere Ohnmacht und das heißt vor allem, sich Klarheit verschaffen über die Angemessenheit unserer politischen Mittel an die Größe dessen, was wir fürchten und auf uns zurollen sehen. angesichts der atomaren Bedrohung spottete Günter Anders in den 70er Jahren über die Praxisformen des Protests und der Happenings. Mit Stelzenläufern gegen Atomkraftwerke, mit Luftballons gegen Raketen und Baumhäusern gegen Rodungen stelle man nur die eigene Ohnmacht aus. Politisches Handeln sei das nicht. Günter Anders war gepeinigt vom Bild einer Prozession der damals 4 Milliarden Bewohner unserer Erde, die begleitet von allen lebendigen Wesen vor den Toren der Macht demonstrierten und doch die Eliten nicht erreichten. Wahrlich, wir leben in spannenden Zeiten. Niemand kann sagen, wie die Welt in 10, ja in 5 Jahren aussehen wird. In solchen Umbruchszeiten, in denen eine alte Ordnung sich auflöst und die neue noch im Werden ist, sind Prognosen schwierig. Ist das Wissen über die Zukunft auch eine Funktion des Wollens vieler Einzelner? Sehr verschiedener Einzelner. Einzelner, die viel Macht haben und Einzelner, die standhalten. Wenn es nicht blutig werden soll, kein Reich der Ohnmacht, dann heißt standhalten, bis auf Weiteres, eine konservative Treue, Verteidigung und vor allem Nutzung der Institutionen, die in der Neuzeit des Westens entwickelt wurden, um die Macht der Bullis, der Diktatoren und Plutokraten im Zaum zu halten und die Ohnmacht der vielen Einzelnen zu überwinden. Gewaltenteilung, Gerichte, staatliche Einrichtungen, Medien der Öffentlichkeit, Schulen, Universitäten. Vor allem aber die Grundlage unserer Freiheiten, das Recht. Selbst dieses ist nicht gegen Zerstörung gefeit. Das sehen wir gerade in Amerika. Das erleben wir in unserem Land. Wir haben nichts Besseres als das Recht. Aber es ist immer wieder, und in dieser Zeit mehr als in den fetten Jahren, bedroht von mächtigen Interessen, von den Verlustängsten, von der Wut, bedroht von der Resignation der Bürger, weil das Vertrauen oder die Hoffnung auf den Fortschritt enttäuscht wurden. Hoffnung, Vertrauen, Gewissheit gar, aber gehören zu den Feinden des Fortschritts. Denn nichts geschieht von selbst. Die Fortschritte der Freiheit und des Rechts hängen vom Kräfteverhältnis der Kämpfenden ab. Und da sieht es, und damit komme ich zum Anfang zurück, für Demokratie, Ökologie und Menschenrechte nicht gerade gut aus. Die Große Koalition der Gegenwartsverlängerer, die Allianz für Wachstum, Kapitalismus und einen kapitalkonformen Sozialstaat, die schwächelt zwar. Sie hat bei uns von 1994 bis heute von 78% auf 45% abgenommen. Aber nach einer stabilen und drängenden Gegenkraft des Aufbruchs, der Veränderung und Erneuerung, der demokratischen Deglobalisierung, des internationalen Ausgleichs, der Bewahrung der Restnatur und einer aktivierenden Sozialpolitik, die mehrheitsfähig wäre, danach wird nach wie vor gesucht. Und nun? Linksliberalen wie konservativen bürgerlichen Mittelschichten, so der Staatsrechtler Christoph Möllers, fällt es schwer, sich politisch zu mobilisieren. Sie informieren sich und diskutieren, gehen zur Wahl, sie erziehen ihre Kinder, sie engagieren sich in Vereinen und sie gehen für die Europäische Union oder die Fakten auf die Straße. Aber es dürfte sich als Selbsttäuschung erweisen, dies als genuin politisches Engagement zu verstehen. Wer die Ordnung so, wie sie ist, für schützenswert halte oder gar, so ergänze ich, für veränderungsbedürftig, der würde sich ihren politischen Formen anvertrauen müssen. Und das beginne, so Möllers, mit dem Entschluss, in politische Parteien einzutreten und einen relevanten Teil seiner Zeit in diesen zu verbringen. Wer Demokratie und Freiheit für Lebensformen hält, so Möllers, wird sie nicht an das System delegieren und sich über dieses beklagen dürfen. Andersrum gefragt, was bringt Menschen mit Verstand, aber begrenzten Ressourcen an Lebenszeit dazu, einen Großteil dieser Lebenszeit zu opfern, mit der Aussicht, wenig oder nichts bewirken zu können, angesichts der trivialen Volksweisheit, dass Geld die Welt regiert, auch wenn alles dabei zu Scherben geht. Was wäre denn das treibende Motiv sehenden Auges, einer verlorenen Sache beizutreten? Hier, wie in vielem anderen, könnte man auf die frühen Erkenntnisse im Leben bauen. Und wenn ich mich recht erinnere, ging die Sache mit dem Bulli in der 2. Klasse damals ganz gut aus. Nicht optimal, aber ganz gut. Im Winter habe ich mich mit einem Roma-Jungen angefreundet und wir haben den Weg zusammen gemacht. Ich weiß nur noch, dass er Weiß hieß und eindrucksvoll groß und dick war und dass wir zu zweit sicherer waren. Im Sommer war er dann immer mit seiner Familie unterwegs. In der Zeit habe ich mich dann der Klassenbande angeschlossen. Das gab einen gewissen Schutz, auch wenn die Gruppe hierarchisch strukturiert war und man ab und zu verkloppt wurde. Aber dann nach Regeln. Eins auf die Mütze gibt's womöglich immer. Aber vielleicht können selbst in unseren schwierigen Zeiten diejenigen, die eigene Ohnmacht etwas in Schach halten, die bereit sind, an den Regeln mitzuarbeiten, nach denen verkloppt wird. Das muss man dann aber wohl richtig wollen. Gegen Ende dieses bewegten Sommers fragte ich den Bürgermeister eines kleinen Dorfes in Frankreich, warum die einen mitmachen bei gemeinsamen Aktionen, Festen und Verbesserungsarbeiten und die anderen nicht, auch wenn es um ihre ureigensten Angelegenheiten geht. Der Bürgermeister dachte nach, dann zuckte er mit den Schultern und sagte, es muss wohl etwas mit sehr frühen Erfahrungen zu tun haben, diese Fähigkeit, sich zu verbünden und zu verbinden. Aber, er zuckte noch einmal mit den Schultern, ich habe es mir angewöhnt, mit denen zu handeln, die etwas wollen.
Sie hörten Ohnmacht, eine nicht nur politische Todsünde, von Matthias Greffrath. Es sprach der Autor.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 536. Die Schulpflicht gibt es in Deutschland für alle Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren. Wer mit 15 Jahren mit einer Berufsausbildung anfängt, braucht aber neben der Berufsausbildung nur an einem oder 2 Tagen in der Woche zusätzlich dazu, zu einer Berufsschule zu gehen. In der Sendung vom 30. September ging es aber nicht um die Berufsschule, sondern um die Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren. Schwierig wird das oft bei alleinerziehenden Müttern, die vom Vater der Kinder getrennt leben. Bei einem Kind, für das sie das Sorgerecht haben, müssen sie dafür sorgen, dass das Kind zur Schule geht. Sonst könnten sie das Sorgerecht verlieren. Wer das Sorgerecht hat, ist nämlich dazu verpflichtet, für das Kind zu sorgen. Zum Recht gehört die Pflicht. Schwer hat es die Mutter besonders dann, wenn das Kind nicht zur Schule gehen will, also ein Schulverweigerer ist. Dann muss die Mutter das Kind notfalls mit Gewalt regelmäßig zu einer staatlich anerkannten Schule bringen. Und wenn sie das nicht macht, kann das Jugendamt Polizisten schicken, die es dann zu Hause abholen. Wenn die Mutter die Herausgabe ihres Kindes verweigert, muss das zuständige Gericht entscheiden, was dann geschehen soll. Natürlich kommt es auch vor, dass derjenige, der das Sorgerecht hat, nicht will, dass das Kind in einer öffentlichen Schule so erzogen wird wie alle anderen Kinder. Was die Kinder da lernen sollen, entscheidet der Staat, und das finden manche Eltern gar nicht gut. Gemeinsam mit anderen Familien, bei denen man derselben Meinung ist, suchen sie sich das Lernmaterial oft selber aus, um ihre Kinder damit zu Hause zu unterrichten. Gegen die Schulpflicht entwickelt sich bei manchen Eltern Widerstand. Sie weisen dann auf Länder wie Italien und Dänemark hin, in denen die Eltern entscheiden, ob ihr Kind zur Schule gehen soll. Sie müssen nur dafür sorgen, dass das Kind alles lernt, was es später im Leben braucht. Um das festzustellen, gibt es halbjährlich oder einmal im Jahr Tests. In Italien gibt es keine allgemeine Schulpflicht, sondern nur eine Bildungspflicht bis zum Alter von 18 Jahren. Auch in Dänemark gibt es keine Schulpflicht, sondern nur eine 10-jährige Unterrichtspflicht. Da die öffentlichen Schulen einen guten Ruf haben und es auch viele gute Privatschulen gibt, ist Hausunterricht ziemlich selten. Aber dass ein Kind nicht zur Schule gehen will oder dass die Eltern das nicht wollen, kommt überall vor. Zu den staatlich anerkannten Schulen gehören in Deutschland auch viele Privatschulen. Auch da wird die Schulpflicht erfüllt. Das Problem sind Kinder, die nicht zur Schule gehen wollen. Dann müssen die Eltern die Kinder unter Druck setzen und sich auch darum kümmern, dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen. Dann gibt es zu Hause oft viel Streit und die Eltern bekommen auch Druck von den Lehrern, den sie dann an die Kinder weitergeben. Wie hoch der Anteil der Schulkinder ist, die gar nicht zum Unterricht gehen oder nur teilweise, wird in Deutschland nicht erfasst. Experten schätzen diesen Anteil auf 4-5%. Wenn ein Kind nicht zur Schule geht und die Schule das dem Schulamt meldet, kommt es oft zu einem Sorgerechtsverfahren vor Gericht. Am 25. August 2023 hat der Senat eines dafür zuständigen Gerichts die Mutter dazu verpflichtet, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, ihren Sohn regelmäßig zur Schule zu bringen und dem Gericht den Schulbesuch durch eine Bestätigung der Schule nachzuweisen. 3 Monate später hat das Gericht dann, da ihr Sohn mehr als 3 Jahre fast gar nicht mehr zur Schule gegangen war, einen Ergänzungspfleger eingesetzt und die Mutter dazu verpflichtet, ihren Sohn mit allen zu seinem persönlichen Gebrauch vorgesehenen Sachen an den Ergänzungspfleger herauszugeben. Das hat sie nicht gemacht. Dafür ist sie aber nicht bestraft worden, sondern hat nur mal vom Schulamt eine Verwarnung bekommen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 536. Danke.